Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Viertelfinalistinnen und Viertelfinalisten stehen fest. Wir haben leider nicht mehr den Manic Monday, es ist jetzt auf 2 Tage aufgeteilt, aber Geschichten gab es genug, auch über 2 Tage verteilt. Herzlich willkommen mal wieder, endlich mal wieder, zu einer Zusammenfassung hier von Wimbledon-Turnier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, gestern konnte es leider keine Sendung geben. Ich war zum Beispiel mit der Bundesliga-Berichterstattung für den Tennis-Channel unterwegs. Du warst auch unterwegs, deswegen verzeiht uns bitte, dass wir gestern bzw. die letzten 3 Tage nichts gemacht haben. Aber wir wollen natürlich jetzt das gesamte Achtelfinale hier bilanzieren, wie wir es ja auch sonst gemacht hätten am Manic Monday. Ich vermisse den Manic Monday, gebe ich offen zu.
Ja, spannend. Ich hätte jetzt genau das Gegenteil gesagt, weil ich denke, jetzt haben halt alle wirklich mal eine Bühne bekommen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Tatjana Maria, die ein ja durchaus unterhaltsames Match gegen Jelena Ostapenko gespielt hat, ob die nicht irgendwo auf Court 18, 12 irgendwo versteckt worden wäre als erstes. Und so gab es ja viel Aufmerksamkeit. Von daher, ich glaube, es tut dem Turnier eigentlich gut. Aber ich kann natürlich schon verstehen, dass dieses ganz besondere Prickeln, was der Manic Monday natürlich mit sich bringt, nicht mehr da ist.
Du hast schon recht. Du hast schon recht, dass dieses, dass Tatjana Maria zum Beispiel und auch Julie Niemeyer, gut, Julie Niemeyer gegen Heather Watson war jetzt noch was anderes, aber dass Tatjana Maria gegen Jelena Ostapenko dann jetzt dann doch noch so eine Bühne bekommen hat und dann ja auch durchaus unterstützt von Jelena Ostapenko, das ist dann schon gut und alle Matches haben dann mehr Aufmerksamkeit bekommen, da hast du schon recht. Wo wir gerade davon sprechen, dann können wir ja mal über die Frauen sprechen, die ihre Viertelfinalistinnen jetzt ermittelt haben, alle 8. Und wir fangen an mit den ganz aktuellen Matches, die wir heute erlebt haben, am heutigen Tag. Und da müssen wir mit einer anfangen, die ja quasi das letzte Turnier gewonnen hat, bevor Ash Barty es gewonnen hat. 2019 hat Simona Halep das Turnier damals gewonnen. Und Simona Halep hatte in den letzten Monaten so ein bisschen zu kämpfen und mancher hat so die Entscheidungen von Simona Halep ja nicht kritisiert, aber schon mit hochgezogener Augenbraue verfolgt, dass sie sich einen neuen Trainer geholt hat, Patrick Mouratoglou, dass sie sich zum Beispiel von ihrer alten Managerin getrennt hat, dass sie so ein bisschen alte Zelte abgebrochen hat, dass sie aber auch gesagt hat, ich möchte eigentlich hier noch wirklich mitmischen und das Abbiegen auf die Zielgerade meiner Karriere sein. Ich habe noch einen großen Titel in mir. Und das hat man so ein bisschen, mit Argwohn verfolgt. Aber wie Simona Halep hier durch dieses Turnier bislang durchcruist, das ist mehr als beeindruckend. Und dieser Sieg gegen Paula Badosa heute mit 6:1, 6:2, war, glaube ich, so ein bisschen der Gipfel dessen, was Simona Halep in den letzten Wochen gemacht hat. Das waren noch nicht immer die perfekten Ergebnisse. Man hat es aber in Einzelteilen gesehen, dass sie wirklich gutes Tennis spielen kann. Das hier heute gegen Paula Badosa war meiner Meinung nach fast perfektes Tennis von Simona Halep.
Würde ich dir zustimmen. Man muss sagen, Badosa liegt ihr, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Und trotzdem ist es einfach so, dass es ein bemerkenswertes Resultat ist. Sie auch sehr ähnlich zu dem Resultat damals in Madrid. Da hat sie Badosa ja auch so abgeschossen, dann überraschenderweise in der nächsten Runde verloren und auch ehrlicherweise eher eine enttäuschende Sandplatzsaison gehabt. Aber man hat hier gesehen, was sie auf dem Rasen wirklich auszeichnet und auf eine besondere Weise auszeichnet. Das ist diese Beinarbeit. Also da kann hier in diesem Dorf vielleicht noch Maria Buskova mithalten. Marie Buskova natürlich, aber es ist schon bemerkenswert. Und heute, das war eine Badosa, die ihr so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Die Stärke von Badosa ist wirklich, Bälle eng an die Linien zu verteilen, Gegnerinnen nach außen zu schicken, über den eigenen Aufschlag den Druck hochzuhalten. Und was kann Simona Halep auf besondere Art und Weise a. retournieren und b. einfach Schläge quasi von den Außenkanten des Courts in die Mitte zurückbringen. Und da hatte Badosa überhaupt keine Antwort drauf. Und das ist das perfekte Matchup für Halep. Und trotzdem war das Niveau einfach so hoch, dass man sie hier wahrscheinlich schon in eine Co-Favoritin-Position heben muss, nach dem, was wir gesehen haben. Also sie und Ange Jabeur, über die wir nachher noch sprechen, sind hier sicherlich die beiden besten Spielerinnen in der Auslosung. Und ich würde jetzt nicht sagen, Halep marschiert hier durch. Aber ich glaube, es wäre auch niemand überrascht, wenn wir am Samstag jetzt sagen würden, ja, sie hat ihren Titel verteidigt, denn sie konnte ja im letzten Jahr nicht antreten, da keine Chance gehabt, den zu verteidigen. Und man muss sagen, sie gehört sicherlich im Moment zu den besten Rasenspielerinnen auf der Welt. Ob das jetzt am Ende mit Mouratoglou zu tun hatte, das wird man nie wissen. Er wird es unter Umständen sagen. Aber wir können festhalten, das war eine wirklich astreine Leistung heute von ihr.
wenn wir uns bei allem sicher sein können, dann wird es irgendwie ein Posting geben von Patrick Mouratoglou. Ich bin so froh, ihr helfen zu können und so.
Ja, sehr stolz, sehr stolz.
Aber da müssen wir jetzt noch einmal drauf eingehen. Simona Halep hat hier in Madrid, du hast es gesagt, 6-3, 6-1 gewonnen, hier 6-1, 6-2. Paula Badosa mag den Topspin und sie hat ja zum Beispiel auch gegen Petra Kvitova, sie hat sie ja weggegrindet quasi dann auch. Petra Kvitova auch eine exzellente Rasenspielerin, aber hat in diesem ganz intensiven Match keine Chance am Ende gehabt, das Match so umzudrehen, weil Paula Badosa wirklich von der Grundlinie her mit ihren Topspins etc. sehr stet war und immer den einen Ball mehr reingespielt hat. Aber ich hatte das Gefühl, sie ist heute auf die Wand getroffen, auf die Wand Simona Halep, und die hat das halt perfekt gemacht. Sie ist eine perfekte Konterspielerin und das hat heute wirklich hervorragend funktioniert, was Simona Halep heute angefasst hat. Und sie hatte ein unglaubliches Selbstvertrauen, mit dem sie heute auch gespielt hat. Da war kein Zweifel oder so, dass sie hier, sie hat ja zwischendurch dann auch so ein bisschen so Anwandlungen, dass sie mal ein bisschen rumnölt und so. Das ist heute überhaupt nicht. Alles, das war voll fokussiert, ein perfekter Auftritt.
Na, und das unterstreicht ja dann nochmal ihre Mitfavoritin-Position hier. Und ja, eben, Badosa spielt ihr total in die Karten und das, was ihr hilft gegen Kvitova, das, was ihr hier in den ersten Runden geholfen hat, das hilft nicht gegen Halep. Und wie sie ja berichtet hat, war sie echt ganz schön down nach der Niederlage damals gegen Halep, weil die ihr so den Zahn gezogen hat. Aber ich weiß gar nicht, ob sie so verzweifeln muss, weil Halep, das müssen wir natürlich auch mal wieder betonen, ist schon eine der besten Spielerinnen der letzten 10, 15 Jahre, die das Damen-Tennis gesehen hat. Ja, sie hat nicht so viele Grand Slams gewonnen wie andere, aber sie war über Jahre dominant oben in den Top 3. Und das ist einfach, weil sie dieses perfekte Konter-Tennis spielt. Und kombiniert das eben mit, naja, über Jahre den besten Return, den wir im Tennis oder zumindest im Damen-Tennis gesehen haben, und einem sehr akzeptablen Aufschlag. Und das ist natürlich eine Kombination, die auf dem Rasen sowieso schon mal dafür sorgen kann, dass man sehr, sehr weit kommen kann bei so Turnieren. Ich meine, sie hat jetzt zum 5. Mal hier das Viertelfinale in Wimbledon erreicht, also eine sehr solide Karriere, und man hat es dann heute gesehen, da waren ja auch ganz viele Highlight-Bälle dabei, wirklich Rückhände die Linie entlang, und das ist ja dann so ein bisschen, was sie macht. Sie geht dann ja eben nicht immer nur cross zurück, also wenn sie zum Beispiel von der Badosa nach außen getrieben wird, und das ist ja Badosas Rezept, dann geht sie nicht immer einfach cross zurück, sondern sie geht ja ganz häufig die Linie entlang, und das ist das so gefährlich gegen Halep, dass man sie eigentlich darüber nicht angreifen darf, sondern immer schön diszipliniert durch die Mitte gehen muss und gucken muss, dass man sich was öffnet. Nur darauf ist Badosas Spiel nicht ausgerichtet und auch das Spiel von vielen anderen nicht. Also Halep in Topform, immer noch eine der besten Spielerinnen der Welt und auf dem Rasen sicherlich eine Top-5-Spielerin.
Sie hat allerdings jetzt eine große Aufgabe vor sich gegen Amanda Nisimova. Nisimova gewann gegen Harmony Tan mit 6-2 und 6-3. Und dieser Sieg gegen Tan war vielleicht nicht unbedingt der Schlüsselsieg für Nisimova, weil Tan hat jetzt am Ende dann auch vielleicht so ein bisschen Kraft lassen müssen über die ersten drei Runden. Dann auch dieser Sieg, der sehr emotional war gegen Serena Williams etc. Aber Anisimova hat diesen Sieg gegen Corey Goff gehabt in der dritten Runde. Und der war vielleicht also auch so ein bisschen der Schlüsselsieg. Anisimova hier wieder im Viertelfinale. Und darauf freue ich mich wirklich, auf das Match Halep gegen Anisimova.
Können wir. Hoffen, es wird spannender als in Bad Homburg vor 2 Wochen. Da war es ja auch ein 6-2, 6-1 für Halep. Also das ist im Bereich des Möglichen, dass das passiert, wenn Anisimova nicht gut serviert. Aber man muss sagen, Anisimova hat hier in Wimbledon bisher wirklich richtig gut aufgeschlagen. Und das war dann auch einer der Schlüssel am Ende gegen Goff, die ja einfach so steht ist, die vom Return her eigentlich kaum zu bezwingen ist in der Abwehr. Und Anisimova hat dann einfach gezeigt, wie das geht. Und das waren diese konzentrierten Angriffsschläge. Und das, finde ich, ist hier jetzt auch aufgefallen in Wimbledon. Sie hat nicht mehr so viele Konzentrationslöcher in ihrem Spiel drin. Und sie hat den Nachteil, dass sie sich nicht so gut bewegen kann wie viele Spielerinnen oben in den Top 10. Also sie ist jetzt nicht gerade ein Panther hier auf dem Court. Bisschen schwerfälliger, aber auf der anderen Seite ist ihr Spiel natürlich technisch so stark und so elegant, dass sie dann auch so Shows abziehen kann wie gegen Goff. Und das müssen wir unterstreichen, das war einfach wirklich eine richtig gute Leistung. Sie wird jetzt hoffen müssen, dass der Aufschlag wirklich gut kommt gegen Halep und dass Halep am Ende sie wirklich nicht einfach nur von Seite zu Seite schickt, wie es in Bad Homburg der Fall war. Wenn das so ist, dann wird es wahrscheinlich schnell zu Ende sein. Wenn nicht, dann könnte das eine richtig enge Kiste werden.
Also, das Match zwischen Amanda Nisimova und Simona Halep übermorgen. Das andere Halbviertelfinale werden Ayla Tomljanovic und Jelena Rybakina bestreiten. Rybakina hat heute gegen Petra Martic 7-5 und 6-3 gewonnen. Am Ende hat Rybakina einfach weniger Fehler gemacht, den Ball einmal mehr im Court untergebracht. Petra Martic hat versucht, die Initiative zu übernehmen und hat dabei viele Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Sie trifft jetzt auf Ada Tomljanovic, die zum zweiten Mal hintereinander das Viertelfinale hier in Wimbledon erreicht hat, die in einem absoluten Abnutzungskampf gegen Alize Cornet mit 4-6, 6-4 und 6-3 gewonnen hat. Am Ende wieder Tränen vergoss, weil sie halt so unter Druck stand und weil sie unbedingt dieses Match gewinnen wollte. War ein tolles Match, ein tolles, sehr, sehr intensives Match zwischen Ada Tomljanovic und Alize Cornet.
Ja, Publikum ist auch total mitgegangen, hat auch Spaß gemacht. Am Anfang hat Cornet wirklich gezeigt, was sie auszeichnet. Und das ist ja diese Variabilität, mit der sie ganz viele Gegnerinnen in Fehler zwingen kann. Das ist eben nicht nur diese Loopy-Vorhand, die sie spielt, oder die durchaus flache Rückhand, mit der sie ja, naja, sowohl Cross als auch die Linien lang viel kann, sondern sie hat einen guten Slice, sie retourniert vernünftig, sie bewegt sich, sie macht daraus so ein richtig physisches Match. Und das ist aber auch was Tomljanovic auszeichnet, diese Physis, dieses, ja, sich so in ein Match reinbeißen können, mit ihren Grundschlägen viel Druck ausüben. Und ab dem zweiten Satz war sie dann in der Lage, in diese Vorhand von Cornet reinzugehen, was ich dachte, andere schaffen würden, zwar auch eine Swiatek gegen die Vorhand von Cornet. Das hat hier am Ende Tomljanovic dann erfolgreich gemacht und trotzdem war es am Ende nochmal richtig eng. Sie führte 5-1. Hätte ich am Ende noch das 4-5 kassieren können und dann hätte ich mal gern gesehen, was passiert wäre. Und irgendwie am bezeichnendsten war der vorletzte Punkt, der dann zum Matchball für Tomljanovic führte, wo Cornet am Ende nur noch auf den Popo gefallen ist nach, weiß ich nicht, 20, 25 Schlägen. Ja. Und er einfach nur noch gepumpt hat. Tomljanovic hat sich hinten gegen die Wand abgestützt, weil beide komplett fertig waren. Und es war so richtig, richtig physisches Tennis, wo beide alles auf den Platz gelassen haben. Du hast gesagt, Tomljanovic hat nachher geweint auch. Und das fand ich sehr spannend, weil sie gesagt hat, sie hat sich das nicht zugetraut, hier nochmal in ein Viertelfinale zu kommen. Und da ist natürlich so ein bisschen der Hase bei ihr begraben. Sie ist wirklich eine talentierte Spielerin, muss sich jetzt, sage ich mal, minus Aufschlag nicht so weit hinter jemand wie Muguruza verstecken. Nur der Glaube, der ist halt ganz selten da gewesen. Und jetzt hat sie es zweimal hintereinander in Viertelfinale geschafft und wie gesagt ein sehr unterhaltsames Match dabei geliefert.
Das ist ja genau das, was ja auch Champions ausmacht, ne? Dieser Glaube an sich selbst, dass man sagt, okay, ich kann die Leute schlagen und das ist nicht bei vielen wirklich intrinsisch oder dass man sagt, das ist den Leuten wirklich, das wohnt denen inne, diese Siegermentalität, dieses ich kann die Leute besiegen etc. Und das dann zu überwinden, glaube ich, ist eine Riesengeschichte dann.
Ja, man schaue sich eben Serena Williams an, die hingekommen ist und wahrscheinlich wirklich geglaubt hat, sie kann das gewinnen und darüber kann man lächeln. Aber auf der anderen Seite sind das ja durchaus Menschen, die dann häufig Erfolg haben im Leben. Und Tomljanovic ist sicherlich keine, der das so ganz leicht fällt. Da sind sicherlich ziemlich viele Zweifel mit drin und sie geht jetzt für mich auch als leichte Außenseiterin ins Viertelfinale rein, muss ich sagen. Den Rybakina, die zieht hier schon ganz schön das Feuerwerk ab. Mhm. Also in der ersten Runde gegen Vandeweghe gewonnen, dann gegen Andreescu, war ja wirklich ein richtig gutes Match, hat man drüber gesprochen, dann gegen Zhang, die mir wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Titel mitspielen wird, heute gegen Martic. Und das ist halt alles wieder guter Aufschlag, du hast gesagt, weniger Fehler als bei Martic, aber auch ab und an lässt sie es mal so richtig aufblitzen, 2-3 Schritte in den Court rein und dann nimmt sie so richtig flache Vor- und Rückhände und zieht die mal hinten ins Eck rein. Also die ist im Moment sehr gefährlich. Die hat natürlich auch schon Nerven in der Vergangenheit gezeigt. Die hätte im letzten Jahr durchaus weiterkommen können bei 2 Grand Slams, wo sie schon im Viertelfinale stand. Aber hier für mich eben schon Favoritin gegen Tomljanovic.
Das ist die obere Hälfte. In der unteren Hälfte treffen Marie Buskova und Ons Jabeur aufeinander. Dass Ons Jabeur hier weitergekommen ist, das ist nicht die ganz große Überraschung. Sie traf auf Elise Mertens. Elise Mertens hat in der dritten Runde Angelique Kerber besiegt in 2 Sätzen. Und Ons Jabeur besiegte Mertens mit 7-6 und 6-4. Das war ein ganz enges Ding. Ons Jabeur hat am Ende den Tiebreak im ersten Satz mit 11-9 gewonnen und im zweiten dann 6-4. Das hätte auch anders ausgehen können. Naja, und Marie Buskova, die hat hier seit ihrer ersten Runde gegen Danielle Collins aber so richtig aufgezogen. Vor allen Dingen gegen Rasenspezialistinnen ja auch. Anne Lee ist eine, die auf Rasen gut spielen kann. Alison Risk ist eine, die auf Rasen gut spielen kann. Caroline Garcia kann auf Rasen gut spielen. Das haben wir letzte Woche erst in Bad Homburg gesehen. Und Marie Buskova besiegt hier mit 7-5, 6-2. Buskova gegen Jabeur, auch ein Duell für Menschen, die das ästhetische Tennis mögen.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz kurz zu Buske war, das war, fand ich schon ziemlich spektakulär, was sie abgeliefert hat. Und dieser eine Ballwechsel, der auch die Runden gemacht hat gegen Garcia, den sie dann am Ende wirklich diese Rückhand noch die Linie entlang spielt, das war wirklich spektakulär und hat unterstrichen, was sie hier im Moment auszeichnet. Und das ist diese fantastische Beinarbeit auf dem Rasen. Und wir wissen, das fällt vielen sehr schwer. Und diese Fähigkeit nicht nur zu kontern, sondern ziemlich schnell aus der Defensive in die Offensive zu kommen. Also finde ich wirklich beeindruckend. Sie geht natürlich als Außenseiterin in das Match gegen Jabeur. Bei Jabeur müssen wir unterstreichen, von der wissen wir, dass sie sich eben in ihrer Karriere schon so schwer getan hat, mit dem Selbstbewusstsein, damit Konstanz zu finden. Und dann aber, ja, hier wirklich sich nicht nur durchgewurschtelt hat, sondern in den entscheidenden Momenten dann eben wirklich ihr bestes Tennis gefunden hat. In diesem Tiebreak im ersten Satz 5 Satzbälle gegen sich gehabt, die hat sie abgewehrt und hat es dann für sich genutzt, war ein langes physisches Match, Mertens den Druck hochgehalten, die ist ja einfach auch so zäh in der Defensive, hat einen guten Aufschlag und Jabeur hat nachher gesagt, ja, ich bin aber total bereit für alles, was da kommt und wir müssen jetzt sagen, sie ist die ganz klare Favoritin jetzt in der unteren Hälfte. Das ist aber natürlich auch ein enormer Druck für jemand, die hier erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale steht, von einem Grand Slam noch nie in einem Halbfinale war. Und trotzdem fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wie sie vor dem Finale verliert. Aber gut, dieses Turnier hat schon einige Überraschungen gehabt.
Hat es aber, ich möchte auch sagen, dass Ons Jabeur ja seit dem Anfang des Turniers eigentlich mit dieser Favoritenrolle zurechtkommen muss. Sie war ja nicht nur von uns ins Finale getippt worden, sondern ja auch von sehr, sehr, sehr vielen Expertinnen und Experten und auch ganz viele Spielerinnen haben gesagt, Ons Jabeur wird hier um den Titel mitspielen. Also es kommt ja nicht von ganz weit her.
Ja, also ich glaube, wir hatten sie sogar beide auf den Sieg getippt, ja. Hat die auch überall sonst gesehen, wirklich so die klassischen Experten, Expertinnen. Ja, es macht ja auch so viel Sinn. Ihr Spiel in der Form, wie es sich jetzt entfaltet hat, ist wirklich perfekt für den Rasen. Es ist dieser flache, harte Aufschlag, es ist dieser gute, oft geblockte Return, der ja so ein probates Mittel auf dem Rasen ist. Es ist ihre Fähigkeit, das Spiel schnell zu machen, vor allem auf der Vorhand. Es sind die Winkel, es sind die Stopbälle, es sind die Volleys. Eigentlich ist alles da und jetzt hat sich das Draw für sie geöffnet. Nur ist natürlich wirklich die Frage, wie geht sie damit um? Also wie... Ich meine, sind wir ehrlich, das verbliebene Viertelfinale unten ist abseits von Jabeur, könnte auch irgendwie ein 125k-Turnier sein. Und sie kommt hier halt irgendwie als vorher Favoritin auf den Wimbledon-Titel hin. Und was macht sie jetzt damit? Wird super spannend sein.
Tatjana Maria gegen Jule Niemeyer. Wir wollen das in keiner Weise abschätzig bemerken. Das könnte auch das Viertelfinale oder Halbfinale eines 125k-Turniers sein. Es ist halt so. Es spielen hier zwei Spielerinnen, die rund um die Top 100 platziert sind. Und das sind zwei deutsche Spielerinnen. Und sie sind beide auf einem unglaublichen Weg. Tatjana Maria hat jetzt hintereinander Maria Sakkari und Jelena Ostapenko besiegt. Jelena Ostapenko, nachdem sie dann schon zwei Matchbälle gegen sich hatte und nachdem sie schon mit Break zurücklag im dritten Satz und auch im zweiten Satz schon mit Break zurücklag, hat sie mit 5-7, 7-5 und 7-5 gewonnen. Sie hat Ostapenko so entnervt, dass die hinterher gesagt hat, ja, Maria hatte nur Glück und das war eigentlich alles mein Zutun, dass sie das hier gewonnen hat. Und sie trifft auf Jule Niemeyer, die aus ihrer Auslosung alle Chancen rausgeholt hat. Und sie war gegen Heather Watson keine Außenseiterin, aber auch keine große Favoritin und hat Heather Watson vor deren eigenem Publikum mit 6-2 und 6-4, ich möchte es sagen, beherrscht. Und das sind zwei großartige Leistungen und vor allen Dingen zwei großartige Geschichten. Tatjana Maria als zweifache Mutter im Viertelfinale, zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slam Turniers. Eine bessere Geschichte gibt es doch nicht.
Ja, vor allem zwei Geschichten, die aus so einer unterschiedlichen Richtung kommen. Also Niemeyer klassisch halt irgendwie schafft langsam den Durchbruch in die Top 100, wird ja auch erstmal außerhalb der Top 100 nach diesem Turnier bleiben. Ist jetzt einfach so, weil es keine Punkte gibt. Dafür waren dann eben auch keine russischen und besser belarussischen Spielerinnen dabei. Das war der Vorteil. Nachteil, es gibt keine Punkte. Bedeutet jetzt, selbst wenn sie den Titel gewinnt, ist sie außerhalb der Top 100. Aber von ihr schon arg souveräne Leistungen nach der ersten Runde, wo sie ja schon nach der zweiten Runde vor allem, wo sie ja schon so gut gegen Konterweit gespielt hat. Und dass sie dann in der Lage war, dieses Match gegen Zurenko, und Zurenko ist eben extrem unangenehm in der Art, wie sie Gegnerinnen über den Platz schickt. Und das ist eben noch eine vergleichbare Schwäche bei Niemeyer, dass sie da in der Lage war, drin zu bleiben, dass sie dann, wo ich dir zustimme, diese leichte Favoritin-Position gegen Watson hat nie auch nur anbrennen lassen. Und man schaut sich ihr Spiel an, ist ja schon ziemlich gemacht für den Rasen. Und trotzdem ist sie das erste Mal so richtig bei einem Grand-Slam-Turnier dabei, wo sie eben sich ja auch überhaupt durch sowas durchmanövrieren muss, wo sie immer einen Tag Pause drin hat, wo sie auch verschiedene Gegnerinnen trifft, wo der Druck natürlich auch mit jeder Runde wächst. Und trotzdem ist ihr Spiel bisher sehr wenig fehleranfällig, finde ich. Sie bringt die Power mit auf beiden Seiten, sie hat den Slice, sie schlägt gut auf, Return ist vernünftig, also da sind schon extreme Grundlagen und trotzdem kommt jetzt wahrscheinlich der schwerste Test, weil Tatjana Maria ist hier wirklich für die Gegnerin sehr unangenehm gemacht hat. Guter Aufschlag, vielleicht sogar sehr guter Aufschlag, wenn man es jetzt in Kontext setzt und dann diese Slice-Parade, mit der sie Sakkari und Ostapenko entnervt hat. Und klar, Ostapenko hat auch wieder ein bisschen hinter auf den Tisch gehauen, wissen wir jetzt auch, ist so ihr Ding. Ich glaube, die findet das halt auch selber lustig, so ein bisschen rumzupöbeln in den Pressekonferenzen. Maria wird auch drüber lachen und ist natürlich wirklich einfach so eine Geschichte, ja, könnte auch für einen Film sein, ne? Ich meine, wir stellen uns jetzt vor, die gewinnt hier das Turnier. Das wäre ja wirklich am Ende irgendwie eine Hollywood-Geschichte. Ist wahrscheinlich immer noch nicht super realistisch, dass sie das schaffen wird. Auf der anderen Seite ist sie nur noch 3 Matches davon entfernt. Und ich muss sagen, für mich ist Maria auch leichte Favoritin gegen Niemeyer. Wahrscheinlich würden die meisten da nicht mitgehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie am Ende doch ein klein bisschen stabiler als Niemeyer sein würde. Aber lass mich da natürlich sehr gerne überraschen morgen.
Ich sage, Julie Niemeyer gewinnt das in 3 Sätzen.
Ja, ich würde sagen, Maria in 2.
Wir werden es morgen sehen. Ab 14 Uhr auf dem Court 1 wird es dann spielen oder wird es dann stattfinden, dieses Viertelfinale. Das sind die Frauenergebnisse, die wir heute erlebt haben. Und wir können noch einmal gerade einen Blick werfen auf Frauendoppel. Da sind Elise Mertens und Zhang Zhuai, die an 1 gesetzten im Viertelfinale. Da sind unter anderem dann auch Ayu Amachan im Viertelfinale, die an 8 gesetzten. Ludmila Kichenok und Jelena Ostapenko sind noch mit dabei. Nicole Melika und Ellen Perez sind dabei. Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova sind auch dabei. Also auch da wird sich ein sehr, sehr munteres Turnier dann noch entwickeln. Wir werden in den nächsten Tagen da noch genauer drauf eingehen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Die haben ihre 8 Viertelfinalisten auch ermittelt und die haben unter anderem Rafael Nadal in 3 Sätzen durchgehen sehen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben eben bei den Frauen mit den Ergebnissen von heute angefangen. Das machen wir auch heute wieder. Wir fangen mit der unteren Hälfte also an. Und da können wir sagen, dass Rafael Nadal sich sehr, sehr spät dann noch durchgesetzt hat in 3 Sätzen gegen Botik van der Sandschulp. Er hat am Ende gewonnen mit 6-4, 6-2 und 7-6. Der Tiebreak des dritten Satzes war dann doch nochmal ein bisschen kitzelig, als er 3 Matchbälle vergeben hat bei 6-3 im Tiebreak, dass er zwischendurch auch einen Break 4 vergeben hat. Aber insgesamt, Philipp, er ist 3 Siege jetzt noch davon entfernt, den dritten Grand Slam dieses Jahr zu holen. Und so ganz unrealistisch ist diese genannte Kalender-Grand Slam-Geschichte nicht mehr.
Nee, ist sie natürlich nicht. Vor allem, weil er ja in den letzten 10 Jahren der wohl beste Spieler bei den US Open war. Man mag es nicht denken, aber er hat dort die meisten Titel gewonnen. Von daher unrealistisch ist das auf keinen Fall. Sein Hauptkonkurrent, über den sprechen wir gleich noch, der sieht hier ziemlich, ziemlich gut aus und auch besser als Nadal bisher. Aber das waren jetzt schon 2 Ansagen. Gegen Sonego, der in der Theorie ihm hätte Probleme bereiten können in der dritten Runde. Und jetzt eben gegen Van der Sandschulp, der wahrscheinlich trotz seiner Größe einfach nicht das adäquat gute Serv hat, um Nadal wirklich unter Druck zu setzen. Auf der anderen Seite hat der halt schon ziemlich viele Spieler in den letzten 10 Monaten trotz seiner Körpergröße so gut in der Abwehr ist, so viele Bälle zu bekommen. Am Ende fehlt so ein bisschen der eine Gewinnschlag, aber Nadal hat da schon sehr sehr gut gemacht und hat sich in Form gespielt. Aber jetzt wird das Turnier ein bisschen schwieriger, bis potenziell schwierig am Ende. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um die Form machen, und über den Fuß haben wir jetzt ja auch bisher nichts mehr gehört, was irgendwie in Frage stellen sollte, dass er hier weiterkommen kann.
Ich habe ja das Gefühl, dass dieser Rasen sehr gelenkschonend ist und dass der vielleicht auch dem Fuß ganz gut tut. Ist ja so ein bisschen wie Latschenkiefer.
Ja, also ich habe zwar schon auf vielen Belegen gespielt, noch nie auf einem Rasen, aber was man hört, ist er in der Tat ziemlich gelenkschonend, und da müssen wir uns dann wohl auch nicht so viel Sorgen machen wie auf anderen Belegen bei Nadal.
Nadal trifft jetzt nämlich auf Taylor Fritz, und Taylor Fritz hat heute in 3 Sätzen gegen Jason Kubler gewonnen. Kubler hatte in der Runde vorher gegen Jack Sock das bislang längste Match dieses Turniers gespielt mit 4 Stunden 35 Minuten, und da hat man ganz klar gesehen, dass er am Ende seiner Kräfte war. Da war nicht mehr viel zu holen, und Taylor Fritz hat das dann am Ende auch sehr, sehr souverän ausserviert. Ja, Taylor Fritz hatte heute keinen großen Gegner. Auch in der 3. Runde gegen Alice Moljan hatte er keinen großen Gegner. Alistair Gray auch nicht unbedingt. Lorenzo Musetti in der 1. Runde auch nicht auf Rasen unbedingt. Er hatte nicht die schlimmste Auslosung, aber er ist gerne mal in der Vergangenheit über sowas gestolpert, über solche Gegner. Und das hier, dass er das hier durchsetzt und dass er hier sich durchsetzt und in 3 Sätzen durchgeht, das ist eine starke Leistung. Und wir haben gesehen, dass er Rafael Nadal geschlagen hat und schlagen kann. Das haben wir in diesem Jahr auch schon gesehen.
Ja, und das ist der einzige Spieler hier ohne Satzverlust. Ja, war noch nicht die riesig herausfordernde Auslosung, aber sind wir ehrlich, war von Nadal auch nicht in den ersten 2 Runden, der hat trotzdem Sätze verloren. Djokovic hat auch schon Satz verloren. Also Fritz hat das hier bisher mit am souveränsten gemacht, und er ist nicht der geborene Rasenspieler, weil er einfach nicht die herausragende Beinarbeit hat, aber er schlägt sehr gut auf, und das ist ja auch schon mal keine schlechte Grundlage, um auf dem Rasen weit zu kommen. Und seine Grundschläge an sich sind sehr stabil, vor allem auf der Rückhand. Also da hat er ja am Ende auch das Match gegen Nadal in Indian Wells gewonnen, weil er da einfach so stabil war, weil er da in der Lage war, Nadals Vorhand zu entschärfen. Und da bin ich gespannt, wie gut ihm das hier auf dem Rasen gelingen wird. Er geht da als Außenseiter rein, aber einem, dem ich durchaus zutraue, Nadal rauszunehmen. Einfach richtig guten Surftag haben und dann schauen, dass er Nadal permanent von der Grundlinie zumindest den Zahn zieht oder das neutral gestalten kann, dann sollte er hier wirklich eine Chance haben gegen Nadal. Und es dürfte die schwerste Aufgabe bisher für Nadal werden.
Und für Taylor Fritz umstritten auch die schwerste Aufgabe in diesem Turnier bislang, Rafael Nadal übermorgen. Das andere Viertelfinale, was wir übermorgen erleben werden, das ist das zwischen Nick Kyrgios und Christian Garin. Nick Kyrgios hat sich heute durchgekämpft durch Schulterschmerzen. Er musste zwischendurch auch 2 Schmerztabletten nehmen, die ihm der Physio gegeben hat. Und er war sehr, sehr ruhig und sehr gefasst heute. Ich glaube eher, dass ihm die Schulterschmerzen mehr zu schaffen gemacht haben, als er sich dann selber vielleicht zugestehen wollte. Und dass er auf seine üblichen Plaudereien, möchte ich es mal so ausdrücken, gar nicht so raufkam. Erst als die Schmerzen so ein bisschen weg waren, da fing er das Plaudern wieder an. Aber er hat sich gegen Brandon Nakashima durchgesetzt. In 5 Sätzen. 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2. Das war heute eine reife Leistung von Nick Kyrgios, möchte ich sagen. Weil diesen Sieg gegen Stefanos Tsitsipas dann bestätigen, damit hatte er auch in den letzten Jahren immer Probleme gehabt. Und dass er erst das 3. Viertelfinale seiner Grand-Slam-Karriere erreicht hat, ist für einen Mann seines Talentes, ja, wir können über die Rückhand streiten etc., trotzdem sind das 5 Viertelfinals mindestens zu wenig.
Ja, vor allem das erste seit 7, 8 Jahren.
7 Jahre.
Also, 7 Jahre. 7 Jahren. Andere Generation quasi noch, wo das stattgefunden hat. Ich meine, Nakashima, was ist der damals? 14, 13 oder so gewesen. Also da ist, wenn man insgesamt drauf schaut, gar nicht so viel natürlich in der Karriere von Kyrgios passiert. Zumindest auf dem Platz waren ein paar spektakuläre Matches dabei, viele Schlagzeilen, aber sportlich jetzt wenig herausragende Resultate. Und hier, nachdem er ja sehr viel angekündigt hatte in der Vorbereitung zu Wimbledon, wo er sich hier im Moment auf dem Rasen sieht als Top-5-Spieler, hat er das schon bestätigen können. Und das Match gegen Tsitsipas hat natürlich für extrem viel Aufsehen gesorgt. Können wir auch gleich nochmal ansprechen. Hier gegen Nakashima ist er dann so ein bisschen auf das stoische Gegenteil getroffen. Nakashima hat sich da jetzt irgendwie nicht groß von aus der Ruhe bringen lassen. Sehr straighter Typ, richtig gute Rückhand, gute Returns. Kyrgios ist am Anfang unter Druck gesetzt, wo er eben auch die Schulterprobleme hatte. Am Ende hat man dann gesehen, Nakashima wahrscheinlich jetzt nicht die Vorhand, um wirklich dauerhaft gegen Kyrgios auf Rasen zu bestehen. Hat aber insgesamt gut gemacht und war dann, da würde ich dich, ja, würde ich das unterstreichen, eine reife Leistung hier gebracht.
Lass uns doch mal gerade über seine dritte Runde sprechen gegen Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas hat hinterher, dass sich beschwert, er ist ein Bully. Er ist jemand, der seine Gegner mobbt. Es kann nicht sein, dass Kyrgios sich da die ganze Zeit immer durchkommt etc. Kyrgios hat das meiner Meinung nach sehr geschickt angestellt. Er hat natürlich geplaudert und gepöbelt etc. Aber irgendwann sind Stefanos Tsitsipas Nerven durchgegangen. Dann hat er einen Ball ins Publikum gepfeffert, der Gott sei Dank niemanden getroffen hat. Und Kyrgios hat dann sofort, ist halt zum Schiedsrichter gerannt und wollte sofort die Disqualifikation, wollte sofort, dass alle herkommen, Supervisor etc. Und Tsitsipas hat das extrem geschickt gemacht, nicht Tsitsipas, sondern Kyrgios hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt die feine englische Art ist etc. Aber Tsitsipas hat sich das selbst zuzuschreiben, dass er sich da so aus der Ruhe hat bringen lassen. Leider, ja. Muss man so sagen.
Ja, hat uns ja auch so ein bisschen wirklich was über beide Spieler verraten. Kyrgios liebt halt wirklich das Chaos. Oder wie Roger Federer damals sagte, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, das ist, wenn Kyrgios sich wohlfühlt, weil er dann natürlich auch so ein bisschen seine Rolle einnehmen kann. Heute war sicherlich schwieriger für ihn, weil er einfach als sehr solide Favorit reingegangen ist. Erstes Match auf dem Center Court, das ist halt was anderes als dann sowas gegen Tsitsipas. Und Tsitsipas, das muss man dann auch sagen, das hat Kyrgios ja sehr direkt gesagt, aber stimmt halt am Ende auch, Tsitsipas nicht der Typ für solche Sachen. Der lässt sich da am Ende dann auch schon aus der Ruhe bringen. Ich meine, es ist ihm auch ein bisschen passiert gegen Carlos Alcaraz bei den US Open letztes Jahr. Das war auch ein wuseliges Match, wo er dann am Ende die schlechteren Nerven hatte. Und für mich hat Tsitsipas schon recht. Kyrgios kann man als Bully bezeichnen. Sein Verhalten gegenüber Schiedsrichtern ist also teilweise sehr peinlich und auch unangemessen. Seine Interaktion mit den Zuschauern ist manchmal auch schwierig, das mit den Gegnern auch. Aber es gibt eben auch Gegner, die darüber hinwegkommen. Und Tsitsipas gehört da im Moment nicht zu und es ist wahrscheinlich am Ende auch eine seiner Schwächen im Moment in seinem Spiel. Muss man gucken, ob er damit dauerhaft wird umgehen können oder ob er sich eben an solcher Art von Matches immer so ein bisschen die Zähne wird ausbeißen können. Und ich kann seinen Frust am Ende verstehen und ich kann aber auch verstehen, warum Kyrgios das für sich nutzen wollte und dann am Ende auch genutzt hat.
Kyrgios trifft jetzt im Viertelfinale auf Christian Garin und es sah etwas mehr als 2 Stunden danach aus, als ob Kyrgios auf Alex de Minaur treffen würde, auch wenn Kyrgios erst danach fertig wurde. Alex de Minaur führte gegen Christian Garin mit 6-2 und 7-5, aber ab Mitte des zweiten Satzes hat man gesehen, Garin kam besser ins Spiel. Und dann konnte es Garin am Ende auch noch drehen und hat am Ende mit 10-6 im Match-Tiebreak des 5. Satzes gewonnen. Eine ganz, ganz toll unterhaltsame Partie, die wir dort erlebt haben. Christian Garin und Alex de Minaur. Alex de Minaur eigentlich einer, der besser auf Rasen damit klarkommen müsste. Aber Christian Garin hat ihn am Ende ausgespielt. Und Garin hat hinterher gesagt, es ist mein Lieblingsturnier. Und dann wurde er gefragt, ja, aber ihr Chilen, ihr müsst doch auf Sand besser klarkommen. Ja, hat er gesagt, ich habe nicht gesagt, dass es mein Lieblingsuntergrund ist. Ich habe nur gesagt, dass es mein Lieblingsturnier ist. Christian Garin steht im Viertelfinale und Christian Garin wäre der Erstrundengegner von Matteo Berrettini gewesen. Wir haben es bei den Australian Open gesehen mit Miomir Kecmanovic, der wäre damals nämlich der Erstrundengegner von Novak Djokovic gewesen, ist dann mit in der Absenz von Novak Djokovic ins Achtelfinale gekommen. Christian Garin kann es hier dann noch weiter treiben. In Abwesenheit des Top-Favoriten cruist er durch bis ins Viertelfinale.
Ja, also war auf jeden Fall heute eine beeindruckende Leistung. Ich meine, das Match war auch auf Court 2, wieder nachher Tomljanovic gegen Cornet. Also diejenigen, die das Ticket hatten, die können sehr zufrieden heute nach Hause gehen. Vielleicht nicht die allergrößten Namen gesehen, aber sehr gutes Tennis. Und das hier war auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte. Und am Anfang war beeindruckend. Das ist so ein bisschen, was wir hier von Demenau im ganzen Turnier gesehen haben. Wirklich dieses Abdecken des Courts, Schläge ganz tief an die gegnerische Grundlinie bekommen, gut aufgeschlagen, klar, super Returns teilweise drin gewesen. Dann hast du gesagt, ist Garin da reingekommen. Und ja, Garin kommt natürlich vom Sand, aber der hat ein ziemlich flaches Spiel. Gerade die Rückhand ist sowieso eher flach, also auch auf dem Sand. Und seine Vorhand, mit der er normalerweise ziemlich viel Topspin gehen kann, die hat er hier ja auch immer wieder flach gemacht. man muss sagen, er hat sich dann eben auch getraut, in engen engen Momenten anzugreifen. Er hat zum Beispiel zwei Matchbälle gegen sich gehabt im fünften Satz. Da hat er dann einfach zwei mutige Angriffe gesetzt. Beim zweiten war ein bisschen kuriose Situation, ist die Menor noch weggerutscht, hat sich dann die Hand aufgeratscht. Das musste dann auch noch mal einige Minuten behandelt werden, hat Garin aber nicht die Nerven verloren, auch nicht als er im Tiebreak, dann im Super-Tiebreak nachher schon hinten lag. Er ist immer wieder auf den Angriff gegangen. Er kann das eben mit seinen Schlägen, auch wenn man das so gar nicht glauben mag. Er bewegt sich gut. Der Aufschlag ist für mich, na, die Kommentatoren haben den immer so gelobt, aber der ist für mich schon so ein bisschen heiß-kalt und der wird natürlich sehr heiß sein müssen, wenn er gegen Kyrgios eine Chance haben will.
Nick Kyrgios gegen Christian Garin, also eins der beiden Viertelfinals und das Halbfinale könnte dann zum Beispiel Nadal gegen Kyrgios sein. Aber wir wollen noch nicht zu weit nach vorne gucken. Wir sind zu häufig in unserem Leben enttäuscht worden, was Tennis-Draws anging. In der oberen Hälfte trifft Novak Djokovic auf Jannik Sinner. Novak Djokovic hatte einen Satz lang Probleme gegen Tim van Rijthoven. 6-2, 4-6, 6-1, 6-2. Tim van Rijthoven wird sich nach wie vor die Augen reiben, was in den letzten 5 Wochen passiert ist. Er ist allerdings jetzt hier an Novak Djokovic gescheitert und das ist kein Scheitern, sondern es ist einfach Verlieren. Das tun Dutzende andere auch. Die große Leistung dieser letzten Tage war wohl die von Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Was Jannik Sinner in den ersten beiden Sätzen veranstaltet hat, war schlicht Weltklasse. Eine Aufschlagsleistung, die hervorragend war. Er musste kaum Rückhand spielen, weil er immer wieder in der Vorhand war. So ein bisschen der Berrettini-Style von Jannik Sinner. Und Carlos Alcaraz hatte im dritten Satz, konnte er was entgegensetzen, aber prinzipiell über 4 Sätze kaum eine Chance.
Ja, war extrem beeindruckend von Sinner. Dürfen wir auch wirklich nicht vergessen, vor diesem Turnier noch nie ein Main-Draw-Match gewonnen auf Rasen. 2 Mal in der Quali ein Match gewonnen, aber Main-Draw noch nie wirklich was gerissen. Und er wirkte halt auch wie einer derjenigen, dem der Rasen einfach, ja, noch ein paar Jahre, wo er noch ein paar Jahre davon entfernt wäre, um auf dem Rasen wirklich Topleistung abzurufen, so wie es eben auch bei Alcaraz hier 1-2 Mal in diesem Turnier wirkte. Nur Sinner hat sich sehr gut bewegt jetzt in den letzten Tagen auf dem Rasen und dann wirklich die Vorhand, würde ich auch zustimmen, die war phänomenal. Die Rückhand ist ja so bei ihm immer sehr stabil, da kann er gegen ganz viele Spieler mitgehen, aber hier hat er manchmal fast den Del Potro rausgeholt. Also in engen Situationen, was er da für Winkel und brutale Bälle hinten ins Eck reingesetzt hat, also das war sehr beeindruckend. Dann Alcaraz, der echt gebraucht hat, um sich dem so ein bisschen anzupassen, bei dem ich das Gefühl hatte, der wollte das mitgehen, obwohl er ja auch anders, bisschen variabler spielen kann, sich vielleicht gar nicht auf das Kräftemessen im Moment einlassen musste, aber der hat sich überrollen lassen von Sinner. Und Sinner geht jetzt natürlich als großer Außenseiter gegen Djokovic rein, aber das war eine ganz schöne Ansage und für ihn wahrscheinlich auch sehr wichtig, denn Alcaraz wird natürlich einer der Hauptkonkurrenten für ihn in den nächsten Jahren werden.
Sinner hat Carlos Alcaraz ausgealcarazt.
Ja, also kann man so sagen, sein Spiel, fehlen natürlich jetzt ein bisschen die Stopbälle von Alcaraz und auch sonst so ein bisschen der Flair von Alcaraz und er ist jetzt auch nicht Alcaraz als Typ, aber er war hier der bessere Spieler auf der Vorhand und das können nicht viele gegen Alcaraz sagen.
Das andere Viertelfinale bestreiten David Goffin und Cameron Norrie. Cameron Norrie, ich weiß gar nicht, in der Vorschau haben wir über ihn gesprochen, da haben wir noch drüber gesagt, ja, so richtig gute Bilanz hat er noch nicht auf Rasen gehabt bislang. Aber er hat sich durchgebissen hier und er hat vor allen Dingen gegen Tommy Paul eine astreine Leistung abgeliefert. Und auch da möchte ich wieder sagen, Tennis ist ein Matchup-Sport, weil Tommy Paul hatte sich bis dahin wirklich überhaupt keine Blöße gegeben und ist durchgecruised durch dieses Turnier. Auch Cameron Norrie, er musste zwar gegen Raum Munar über 5 Sätze, aber insgesamt war es eine souveräne Leistung. Aber Tommy Paul hat gegen Cameron Norrie nichts anstellen können. 6-4, 7-5, 6-4 am Ende für Norrie. Viertelfinale, er hofft jetzt auf die Unterstützung des Publikums. Er ist halt nicht unbedingt der Showtyp wie zum Beispiel Emma Raducanu oder Andy Murray. Und trotzdem hofft er jetzt auf die Unterstützung gegen David Goffin. Der hat sich in 5 Sätzen in einem super unterhaltsamen Match gegen Francis Tiafoe durchgesetzt. David Goffin endlich mal wieder ein Erfolg auf Grand-Slam-Ebene, auch wenn wir das eher bei den French Open erwartet hätten. Aber Rasen ist ihm nicht fremd.
Ja, bewegt sich auch super. Darf man wirklich einfach im Rasen nie unterschätzen. Also der hat so viel deine Abwehr ausgegraben. Er hat sich seine Konterschläge so gut vorbereitet. Der hat richtig gut teilweise aufgeschlagen gegen Tiafoe, was gesagt, super unterhaltsame Geschichte. Da ist natürlich bei Tiafoe schon fast garantiert und Gefahr ist ein ganz anderer Typ, natürlich viel ruhiger, geht auch nicht so aufs Publikum ein, wie das Tiafoe gemacht hat, und das ist auch ein Match, was Tiafoe hätte gewinnen können. Der hatte Break-Chancen ganz zum Ende hin, wo er aufs Match hätte servieren können. Gefahr war stabiler. Und jetzt bin ich auch echt gespannt auf das Match gegen Norrie, weil so eine riesige Chance für beide. Goffin zum, naja, gefühlten Ende seiner Karriere, nochmal ein Halbfinale bei einem Grand Slam. Das wäre natürlich was für Norrie, vielleicht eine einmalige Chance. Der hat so ein tolles Jahr gespielt. Trotzdem hat er hier ein bisschen auch von einer guten Auslosung profitiert. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und jetzt kriegt er hier eben wirklich auf heimischem Belag und Boden die Chance, gegen Goffin ein Halbfinale zu erreichen. Also das ist definitiv das Match der Chancen.
Aber Francis Tiafoe gegen David Goffin ist ein wunderbares Matchup. Goffin, der den Ball so unglaublich schnell nehmen kann und früh nehmen kann. Francis Tiafoe mit seinen ganzen Topspin-Vorhänden, und es ist einfach wunderbar anzugucken.
Ja, was die Bilanz jetzt 5-1 oder sowas, ne? Meine ich gelesen zu haben. Also Goffin liegt da auch schon vorne, nur sind das ja immer enge Geschichten. Und dafür ist Tiafoe natürlich auch gemacht und man gönnt ihm mal, dass er irgendwie auch mal den großen Wurf landet. Nur werden jetzt auch viele natürlich nicht so traurig sein, dass Goffin nochmal so eine Chance bekommt, nachdem er ja schon gefühlt mal zurückgetreten war.
David Goffin also im Viertelfinale gegen Cameron Norrie. Morgen gibt es dann die ersten Viertelfinals. Das sind auf der einen Seite Djokovic gegen Sinner und David Goffin gegen Cameron Norrie. Auf der anderen Seite werden wir morgen Buskova gegen Jabeur und Maria gegen Niemeyer erleben. Das werden wir morgen dann betrachten. Und wir werden morgen natürlich dann auch auf die Doppelwettbewerbe noch eingehen und vor allen Dingen auf den Mixed-Wettbewerb müssen wir morgen eingehen. Ganz kurzer Blick noch aufs Herren-Draw. Da treffen jetzt Kevin Krawitz und Andreas Mies, nachdem sie Ken Skupski und Johnny O'Mara besiegt haben in drei Sätzen, jetzt auf Nikola Mektic und Mate Pavic. Mektic und Pavic spielen erst seit Anfang 2021 zusammen. Krawitz-Mies haben noch nie gegen Mektic-Pavic gespielt. Krawitz hat letztes Jahr mit Horia Tikau zusammen dreimal die Ohren langgezogen bekommen von Mektic-Pavic. Die mussten sich allerdings gegen Glaspool Helio Vara sehr strecken. Krawitz-Mies haben vor allen Dingen auch die Karriere von Ken Skupski beendet.
Ja, der ältere Bruder von Nils Skupski ist. Nicht ganz so erfolgreich wie sein jüngerer Bruder gewesen ist, aber wirklich so ein bisschen das Aushängeschild des Doppels über 10, 15 Jahre war. Und Krawitz-Mies, bisher nicht die großen Rasenexperten gewesen, aber hier natürlich, also kann man erstmal unterstreichen, sehr gute Geschichte natürlich ins Viertelfinale gekommen zu sein. Für sie natürlich auch ein bisschen ärgerlich, gibt keine Punkte. Aber gibt natürlich einiges an Preisgeld gegen Mektic-Pavic, muss man natürlich sagen. Sind sie die Außenseite, die sind immer noch, ja, locker ein Top-3-Doppel, was es im Moment auf der Tour gibt. Aber für unmöglich halte ich das auch nicht, dass sie das gewinnen.
Da sind allerdings auch noch sehr, sehr viele sehr prominente Doppel vertreten hier im Wimbledon-Herren-Doppelwettbewerb. Mahieu Roger Vosselin, Ram Salisbury und vor allen Dingen Dennis Kudla und Jack Sock. Jack Sock auch im Mixed-Halbfinale. Der zeigt mal wieder, dass er da der beste Doppelspieler der Welt ist.
Ja, hat er hier zweimal, meine ich, schon den Titel gewonnen. Kudla ist ein Rasenexperte oder jemand, dessen Spiel am besten sich auf dem Rasen entfaltet. Also die sind hier mindestens Mitfavoriten.
Wir werden in den nächsten Tagen auch eine ganze Menge dann noch übers Doppel sprechen. Morgen gibt es keinen Podcast.
Doch, gibt es, kann ich jetzt live on air sagen. Da hat Corona auch mal was Gutes. Die Veranstaltung, zu der ich gemusst hätte, die ist Corona zum Opfer gefallen. Weil fast alle Teilnehmenden Corona haben. Also machen wir doch morgen den Podcast.
Dann machen wir morgen den Podcast. Hurra! Wir werden uns morgen wieder melden mit den ersten Viertelfinals, unter anderem mit Julie Niemeyer gegen Tatjana Maria. Das alles morgen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns bei Instagram, Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.